Liebe Freundinnen und Freunde des Verlages J.W. Dietz Nachfolger, sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich als Leiter der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung heute eine große Freude, in gebotener Kürze in die Ausstellung Ein Verlag zeigt sein Gesicht, 125 Jahre J.W. Dietz Nachfolger, einführen zu dürfen. Für mich persönlich ist es sozusagen der zweite Auftritt, denn ich durfte schon als junger Kollege dabei sein und die Ausstellung gestalten, als zur Ausstellungseröffnung zum 100. Verlagsgeburtstag 1981 der Lübecker Willy Brandt den Lübecker Johann Heinrich Wilhelm Dietz ehrte. 125 Jahre sind eine lange Zeit für einen sozialdemokratischen Verlag. Nicht wenige Institutionen im Umfeld der Sozialdemokratie können auf eine solche Kontinuität blicken. 1881, als der Verlag gegründet wurde, wütete das Sozialistengesetz und Kurt Beck hat ja darauf sehr intensiv hingewiesen. Die SPD hieß zu jener Zeit noch gar nicht SPD. Die Partei hatte einen anderen Namen, das wissen wir. Wenn allerdings auf den Titelblättern schon prangte, Verlag J.W. Dietz. Wir haben für diese Ausstellungskonzeption, die Ausstellung, die wir gleich besichtigen werden, sozusagen einen doppelten Weg eingeschlagen. Auf der einen Seite haben wir 23 prominente Gesichter des Verlages gewählt. Das sind die Exponate mit den Bannern. Ohne prominente Autoren und Autorinnen kann kein politischer Verlag leben. Und natürlich stehen die gewählten Autorinnen und Autoren für viele, viele andere. J.W. Dietz selbst, Marx, Engels, Kautsky, Herbert Wehner, Carlo Schmitt, Willy Brandt sind dabei. Auch Gustav Radbruch, der als Sozialdemokrat der Justizminister durchsetzte, dass Frauen zum Rechtsanwaltberuf zugelassen wurden, übrigens gegen den erbitterten Widerstand der Standesvertreter. Prominente Autorinnen sind bei der Bannerausstellung darunter, wie die Begründerin der Arbeiterwohlfahrt Marie Juchatz oder unsere unvergessene Regine Hildebrandt. Sie alle haben bei Dietz publiziert und dem Verlag sein Gesicht gegeben. Darüber hinaus haben wir, die Ausstellungsmacher Norbert Webers und ich, das Wagnis unternommen, sozusagen 125 Jahre sozialdemokratische Verlagsgeschichte in 14 Vitrinen zu verdichten, wobei die Kunst war eben das Weglassen und nicht das Heraussuchen. Das war eine große Herausforderung. Und getreu dem Motto der Arbeiterbildung, man sieht nur das, was man weiß, möchte ich so ein bisschen Unterstützung zu sehen für die Ausstellung geben. 1881, das Sozialistengesetz wütete, und Kurt Beck hat das ja sehr genau beschrieben, die Partei gab damals Heinrich Wilhelm Dietz, der übrigens mit Bebel im Reichstag saß, als Hamburger Abgeordneter, den Auftrag, eben diesen liberalen Spielraum, den es in Deutschland noch gab, zu nutzen, und dabei eben am größten in Württemberg, und zwar in Stuttgart. Und dann wurde eben im Ende des Jahres 1881 der Verlag formal juristisch gegründet, wenn das Sozialistengesetz natürlich als privater Verlag, aber in Wirklichkeit natürlich ein Parteiverlag der Sozialdemokratie. Und was sofort auffällt, wenn man in die Vitrinen schaut, dann sehen wir, der Treuhänder der Partei, und das war ja Dietz, hat eben das publiziert, was der herrschenden Meinung in der Partei entsprach. Das war eine Selbstverständlichkeit. Heute würde man so vom Mainstream sprechen, und der Mainstream damals war der Marxismus. Aber er hat sofort, und das zeichnet, denke ich, den Verleger aus, sehr früh abweichenden Stimmen im Verlag Raum gegeben, was zum Beispiel der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Bruno Geiser, er war der Schwiegersohn von Wilhelm Dietz, was der publizierte, passte den meisten überhaupt nicht. Und Engels hat in London geschäumt, wenn er das immer gelesen hat, aber Dietz hat gesagt, nein, der gehört auch dazu, der braucht auch seine Stimme. Natürlich, und das sehen wir, schon sehr früh eine erfolgreiche sozialdemokratische Verlagspolitik, die parteioffizielle Strömung stützen, aber auch Nebenströmung und Gegenströmung zu Wort kommen lassen. So hat zum Beispiel Dietz, und das sehen wir in der Ausstellung auch, eben sehr früh die Gründungsurkunde des Revisionismus Eduard Bernstein, Voraussetzung des Sozialismus, veröffentlicht und hat sogar Lenin später einfach Raum gegeben, nicht aus Liberalität, weil er keine andere Möglichkeit hat, zu veröffentlichen. Wenn man heute an die großen Leistungen des Dietz-Verlages denkt, und Kurt Beck hat es ja herausgestrichen, dann ist das einmal die internationale Bibliothek und einmal die neue Zeit. Und natürlich haben wir sie auch in der Ausstellung angemessen und breit dokumentiert. Diese Vitrinen, in einer Vitrine haben wir also die internationale Bibliothek ausgestellt, und die haben wir auch sehr viele Privatbriefe, also Originale, die wir natürlich heute Abend ersetzen werden, von Kautsky an Dietz, von Bernstein an Dietz abgedruckt, die zeigen, welche bedeutende Rolle er als Verleger der Sozialdemokratie spielte. Und natürlich auch den wahren Jakob, also die Satireblatt, der das alles finanziert hat, denn diese Theoriezeitschrift war natürlich total defizitär, nicht? Also Theorie, das ließ sich ganz schlecht verkaufen, nicht? Und da hat sich, denke ich, die Sache ja auch nicht so furchtbar geändert, nicht? Also diese Zeitschrift haben wir eben auch breit dokumentiert. Übrigens das Satireblatt, das war schon sehr wegweisend, nicht? Also die Sozialdemokraten waren damals die Ersten, die im Vierfarbdruck produziert haben. Also sie standen an der Spitze des Fortschrittes, also Gejammer über neue Techniken, das gab es damals nicht, das war ja ein Bestandteil. Und eben ein Autor, Kurt Beck hat ihn genannt, den haben wir hier besonders hervorgehoben, in einer eigenen Vitrine, also Bebels Frauen der Sozialismus, also die hohen Auflagezahlen hat er genannt. Wir haben natürlich auch noch die ausländischen Veröffentlichungen hineingelegt und ganz besonders habe ich mich darüber gefreut, dass ein südhessischer SPD-Bürgermeister oder besser nach der letzten Wahl ein ehemaliger SPD-Bürgermeister sich für die Zeit der Ausstellung von seiner Erstausgabe getrennt hat, denn die besitzt man der Ebert-Stiftung nicht. Weitere Schwerpunkte, die ich besonders herausstreichen möchte, sind die Vitrinen zur Arbeiterkulturbewegung und zum Arbeiterleben der Weimarer Republik. Als Errungenschaft gab es den 8-Stunden-Tag, die viel freie Zeit. Und in dieser Zeit fand sich eine kleine Gruppe von Reformern im Verlag, nicht? Das ist auch sehr typisch, also wenn es irgendwann brannte und Neues anstand, haben sich also immer wieder Männer und Frauen gefunden, die dem Verlag neue Richtung gegeben hat, die dann mit Unterstützung des Parteivorstandes, denn der Verlag war in der Zwischenzeit ein offizieller SPD-Verlag geworden, ein hochspannendes Verlagsprogramm auflegte. Sie gingen eine Symbiose mit jungen expressionistischen Künstlern ein, die mit Buchumschlägen und Buchillustrationen dem Verlag ein neues Gesicht gaben. Natürlich stand weiterhin das politische Buch im Mittelpunkt, es wurde allerdings auch schöne Literatur produziert, sehr schöne Jugend- und sehr schöne Kinderbuchliteratur. Und ein Autor, den wir hier besonders hervorgehoben haben, ist Heinrich Schulz, der saß im Reichstag, war auch lange Zeit der Sekretär von Friedrich Ebert, Volksschullehrer, und er hat in seiner freien Zeit Kinderbücher geschrieben für den Verlag. Das ist das, was Horst Ehmke heute mit seiner, als Krimi-Autor vielleicht noch macht. Aber diese Tradition, dass auch die prominenten Reichstagsabgeordneten publiziert haben, das ist ein bisschen verloren gegangen. Auch die grünen Wurzeln der Roten Bewegung, das war uns auch sehr wichtig, haben wir dokumentiert, also die Wanderbücher und die Reiseführer, also sozusagen auch den Alltag zu dokumentieren. Das war ja nicht nur ein politischer Verlag. Und für die Ausstellung, das sage ich jetzt mal was Persönliches, habe ich mir als Bibliothekar einen kleinen Traum erfüllt. Es gibt im Verlag zwei sehr schöne kubistische Bilderbücher, die wegen ihres avantgardistischen Charakters von Kinderbuchsammlern hochgeschätzt sind und nach denen also sozusagen ganze Generationen nachjagen. Da sie selten und begehrt sind, sind die auch entsprechend teuer. Und wir haben für diese Ausstellung etwas die Bibliothekstasche aufgetan. Und es gab auch ein ganz gutes Angebot. Wie teuer, sage ich vielleicht nachher. Und diese beiden Bücher haben wir gekauft. Und sie sind auch in der Ausstellung zu sehen. Was die damaligen Verlagsmacher gemacht haben, das war sehr, sehr modern. Sie haben also das Politische mit dem Alltag verbunden, haben sozusagen auch in den Masseninteressen an Sport, an Freizeit sich orientiert. Und das war etwas anderes als politisches Buch in der Weimarer Republik. All das sehen wir in der Ausstellung. Und leider ist es mir nicht gelungen, das einzige sozialdemokratische Backbuch zu zeigen, hinter dem ich schon 25 Jahre herjage. Das ist irgendwie vom Markt verschwunden. Das habe ich nur einmal in Leipzig gesehen. Also auch sowas hat der Verlag gebracht. Und einen weiteren Akzent in der Ausstellung, den wir gesetzt haben, das war der Kampf des Verlages gegen die nationalsozialistische Bedrohung. Ich denke, das ist eine der ruhmreichsten Kapitel des Verlages überhaupt. Was bedeutete dieser Kampf? Das bedeutete keine dicken Bücher über die Nazis, keine Skrupel haben, auch an persönliche Schwächen anzuknüpfen, an die vitalen Lebensinteressen der einfachen Leute, einfach geprägte Umschläge, keine komplizierten Grafiken und allein die Anti-Nazi-Broschüren, und wir konnten auch nur einen Teil davon zeigen, ihre jungen Künstler und ihre Autoren rechtfertigten eine eigene Ausstellung. Wir wissen es alle, der Kampf 1933 wurde verloren, Kurt Dietz hat darauf hingewiesen. Nimmt man alle Titel zusammen von der Gründung bis 1933, also Auflagen, dann hat der Verlag über 1200 Bücher produziert. Also Willy Brandt sprach vor 25 Jahren von einem Büchergebirge. Und hier haben wir versucht, eben eine kleine Auswahl zu finden. Die Wiedergründung nach 1945 war schwer. Daraufhin hat Kurt Beck hingewiesen. Und wir haben auch versucht, diese eher depressive Stimmung dieser Ausstellung zu zeigen. Und wir haben vor allen Dingen auch versucht, Gustav Schmidt-Küster, dem Magdeburger, der diesem Verlag neuen Schwung gegeben hat, nochmal ein kleines Denkmal zu setzen. Es gab ein paar Autoren, die ihm geholfen haben, also Carlo Schmidt, Herbert Wehner und andere Autoren haben ein Stück weit daneben gestanden. die wenigsten werden es wissen, aber Gustav Schmidt-Küster hat sein Geld als Zeitungsmacher verdient, hat damit den Verlag finanziert als sozialdemokratischer Zeitungsmacher, und nichts war ja in den 70er Jahren schwieriger, als sozusagen mit sozialdemokratischen Zeitungen sein Geld zu verdienen. Darüber gibt es ja viele Doktorarbeiten, warum das nicht gelungen ist. Und der Verlag wurde dann vom Verlag Neue Gesellschaft aufgekauft, der damals der Ebert-Stiftung gehörte. Und wenn wir uns das moderne Verlagsprogramm anschauen, dann finde ich, geben sich sehr, sehr viele Parallelen zur besten Zeit des Verlags. Das sind für mich die 20er Jahre. Da sehen wir wieder ein sehr modernes Verlagsprogramm als Rückgrat in die Geschichte der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung. Hier haben wir auch exemplarisch Titel ausgesucht, aber auch alle anderen Lebensfelder sind behandelt. Ein ja, vergleichsweise kleiner sozialdemokratischer Verlag deckt ein großes Feld ab. Also seitdem der Verlag in der Nähe der Stiftung angesiedelt ist, sind es immerhin über 700 Titel, die erschienen sind. Ich möchte nochmal auf die Autoren und Autorinnen zurückkommen. Die haben wir selbstverständlich Willy Brandt mit seiner Werkausgabe hervorgehoben, der, wie ich finde, ja, also alle Linien also der langen Verlagsgeschichte mit am besten abdeckt. Also ich denke, wir können auf unsere Tradition stolz sein, 125 Jahre. Ich habe drei Kinder, einer davon ist Betriebswirt, der sagt immer, ihr müsst, das ist ein Markenzeichen, er ist im Marketing, sagt, eure Geschichte ist ein Markenzeichen, ihr müsst ihr viel mehr nach vorne bringen. Ich habe gesagt, ja, das ist so. Ne? Jedenfalls heute versuchen wir das, 125 Jahre sozialdemokratische Buchproduktion und Tradition kann man vorzeigen, und ich lade Sie ganz herzlich für diese Ausstellung ein. Vielen Dank.